Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportradio.de.
Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportradio.de mit meinem Kollegen Lukas Kruse und mit mir, mit Malte Asmus. Wir blicken zurück auf den 100. Giro d'Italia. Der wurde in diesem Jahr ja ausgefahren zum 78. Mal, das Ziel in Mailand und am Ende Tom Dumoulin, der strahlende Sieger. Ein Mann, den man wahrscheinlich gar nicht so auf der Rechnung gehabt hat, der aber am Ende oben stand, weil vielleicht auch die Streckenkomposition ja so war, wie sie war und eben auch letztlich das günstigt hat, dass der erste Niederländer am Ende diese Strecke gewonnen hat. Wir werden mal zurückblicken auf diesen Giro, den 100. in mehreren Etappen hier bei uns in der Sendung, zusammen mit Lukas Kruse. Ich hatte ihn eben schon vorgestellt. Hallo Lukas.
Hallo Malte.
Ja, gucken wir nochmal zurück. Ich sagte eben, die Streckenkomposition dürfte Tom Dumoulin natürlich entgegengekommen sein. Viele sagen, die Streckenkomposition war etwas, was den Giro in diesem Jahr deutlich interessanter und spannender gemacht hat als die Tour de France in den letzten Jahren.
Ja, und das kann man, denke ich, gerade wenn man sich die Ergebnisse anguckt, nur bestätigen. Die beiden langen Zeitfahren haben natürlich dazu beigetragen, dass Tom Dumoulin am Ende oben stand, aber natürlich auch die Tatsache, dass die ganze letzte Woche nur gespickt war mit spannenden Bergetappen, hat dafür gesorgt, dass für die Zuschauer wirklich alles gegeben war. Dass die Sprinter natürlich nicht so auf ihre Kosten gekommen sind, muss man natürlich auch sagen, aber sie hatten ja, ich glaube, 5, 6 Etappen wurden auch im Sprint entschieden. Also es ist jetzt nicht so, dass die Sprinter gar nicht mehr zum Zug kommen, sondern eben weniger als beispielsweise bei der Tour de France, wo es 9 Sprintankünfte in diesem Jahr zum Beispiel gibt. Und dafür dann eben die ganze letzte Woche bei diesem Giro nur der Gesamtwertung gewidmet. Da gab es einen offenen Schlagabtausch. Keiner konnte richtig taktieren und sich ausruhen. Und es gab viele Führungswechsel und ja, das hat definitiv dafür gesorgt, dass wir einen sehr, sehr spannenden Giro haben und dass die Tour natürlich jetzt auch unter Zugzwang gerät oder die Tourorganisatoren, denn da muss man erstmal mithalten mit der Spannung, die bei diesem Giro und bei dieser Italien-Rundfahrt gegeben war und da muss man sich vielleicht auch in Zukunft mal ein bisschen überdenken, ob man da auch die Streckenführung anpasst oder andere Maßnahmen trifft, weil ja, das war schon ordentliches Brett, was wir da gesehen haben in Italien und ja, hat Spaß gemacht zuzugucken.
Weil ja mittlerweile auch viele französische Fahrer sagen, auch eigentlich fahren wir lieber zum Giro, da ist irgendwie ja mehr los, aber vor allen Dingen haben wir da nicht so diesen Erwartungsdruck, den wir in Frankreich zu Hause haben, denn da wartet man ja seit Jahren, Jahrzehnten ja schon fast mal wieder auf einen französischen Sieger und alles, was unterhalb des ersten Platzes auf dem Podium ist, das wird in Frankreich ja schon eigentlich traditionell als Niederlage empfunden.
Genau, da geht's wirklich nur um Tagessiege und am Ende will natürlich auch jeder den Gesamtsieg haben. Und in Italien können die Fahrer befreit auffahren. Thibaut Pinot ist ja das beste Beispiel. Der hat ja einen ganz, ganz starken Giro eigentlich gefahren, ist am Ende hinter Nibali, Quintana und eben Dumoulin starker Vierter geworden, hat auch einen Etappensieg eingefahren. Der hat auf jeden Fall gezeigt, dass er da, ja, wenn er befreit fahren kann, auf jeden Fall ein ganz, ganz starker Fahrer ist, einer der besten dieser Rundfahrer und das mit ihm auch vielleicht sogar in ein paar Jahren bei der Tour mal ganz oben zu rechnen ist, aber dass er jetzt im Moment sich eben nicht bereit fühlt, diesen Druck standzuhalten und dann eben in Italien lieber fährt, um sich dort zu verbessern, um sich dort zu messen mit den Großen und wie gesagt, ein 4. Platz beim Giro ist eine ganz starke Leistung, vor allem wenn man bedenkt, wer da vor ihm steht, dann braucht er sich da nicht zu schämen, hat auch bei den Zeitfahren immer eine gute Leistung gezeigt. Also der hat sich richtig wohlgefühlt und auch dem kam wie Dumoulin auch die Strecke entgegen, denn auch er ist ein guter Zeitfahrer und ja, hat auch Spaß dann in der letzten Woche in den Alpen, wo sie sich wie gesagt komplett ja gebettelt haben, gemessen haben, die Besten und ja, er war auch sehr zufrieden damit, mit der Streckenführung.
Und vor allen Dingen natürlich auch entscheidend für die Spannung, dass die Entscheidung dann erst auf der letzten Etappe fiel, dass das letzte Zeitfahren auch wirklich auf der letzten Etappe war. Das gab es bei der Tour de France auch schon mal, zuletzt 1989, und da gab es wirklich ein Fotofinish zwischen Laurent Fignon und Greg LeMond. Das war schon eine wirklich großartige Entscheidung damals. Du wirst dich nicht mehr dran erinnern, Lukas, du warst zu dem Zeitpunkt noch nicht geboren. Ich kann mich noch gut erinnern an dieses Duell dann auf der Zeitfahrstrecke. Am Ende waren es 8 Sekunden, die zwischen den beiden lagen, also wirklich fast nichts. Und da war es bis zum letzten Fahrer dann wirklich spannend. Die Tour de France mittlerweile ja so dazu übergegangen, dass man zum Schluss eigentlich locker flockig nach Paris trudelt und zumindest das gelbe Trikot nicht mehr attackiert wird. Ist das was die Franzosen vielleicht auch mal überdenken sollten?
Natürlich ist da das Problem, dass dieser Sprint auf der Champs-Élysées auch für die Sprinter ein Saisonhighlight ist. Ist natürlich die Frage, ob man vielleicht noch eine zweite Etappe zum Beispiel in Paris macht, dass es dann eben trotzdem nicht dass man nicht auf diesen Sprint verzichten muss, weil das ist schon was Beeindruckendes, wenn die Fahrer dort diesen Rundkurs nochmal bewältigen und sich eben dann auf der Champs-Élysées nochmal um den letzten Sprintersieg zanken. Aber trotzdem muss man gucken, dass eben nicht die Spannung schon so früh raus ist, wenn denn zum Beispiel die Königsetappe schon in der ersten Hälfte des Giro stattfindet und danach eigentlich es nur noch darum geht, den Vorsprung irgendwie zu verwalten und man eigentlich kaum noch Spannung hat. Also ob das Zeitfahren am letzten Tag jetzt zwingend notwendig ist, weiß ich nicht, weil es gehört, wie gesagt, für mich auch dazu, dass am letzten Tag nochmal die Sprinter zum Zuge kommen. Aber ja, vielleicht sollte man sich irgendeine andere Art und Weise des Aufbaus überlegen, wie man eben mehr Spannung drin halten kann. Wie gesagt, in den letzten Jahren hatte Chris Froome den Giro schon ziemlich früh eigentlich in Sack und Tüten. Schon ziemlich früh in Sack und Tüten und musste sich dann eben nur noch um die Verteidigung des Trikots bemühen. Und jetzt hatten wir, wie gesagt, einen Tom Dumoulin bei diesem Giro, der von Platz 4 gestartet ist auf der letzten Etappe und sich das noch geholt hat und der ja auch von 1 bis 4 auf den letzten Etappen alles im Gesamtklassement mal belegt hat, und das war wirklich spannend, und da sollte man sich wirklich überlegen, dass man ja den offenen Schlagabtausch auch bei der Tour irgendwie noch mit einbringt.
Die Tour de France also in einem Monat dann großes Thema, und jetzt blicken wir zurück auf die 90 Stunden, 34 Minuten und 54 Sekunden, die Siegerzeit am Ende von Tom Dumoulin waren, denn so lange ist er unterwegs gewesen auf diesem 100. Giro. 161 Fahrer am Ende ins Ziel gekommen und Tom Dumoulin mit der Nummer 181 am Ende ganz oben. Also ein Giro der Superlative jetzt bei uns in der Rückschau. Wir schauen auf die Etappen in der ersten und der zweiten Woche gleich bei unserer ersten Etappe nach dem Prolog hier auf meinsportradio.de bei Radio Tour, unserem Radsport-Talk.
Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Wir kommen zur ersten Etappe von Radio Tour, dem Radsport-Talk hier auf meinsportradio.de mit Malte Asmus und Lukas Kruse. Und Lukas, wir schauen auf die erste und die zweite Woche und wir berichten nochmal rückblickend über eine dicke Überraschung, ein Gorilla in Rosa, einen zu früh Jubler und natürlich über Fernando Gaviria, denn der war der Mann, der den ersten zwei Wochen so seinen Stempel letztlich aufdrückte auf der ersten Etappe. Da war es, Lukas, allerdings jemand anders zwischen Alghero und Olbia über 206 Kilometer. Da war ein Österreicher am Ende ganz vorne, den man da so eigentlich nicht erwartet hätte.
Genau, Lukas Pöstelberger von Bora Hansgrohe hatte einfach mal Mut gefasst und hat an der 1000-Meter-Marke eine Attacke gewagt und hat damit die Sprinter so ein wenig genaht, die dann hinter ihm ins Ziel kommen. Caleb Ewan, derjenige, der dann dahinter auf Platz 2 ins Ziel kam, aber damit war wirklich nicht zu rechnen, und das hat auch gleich die Richtung vorgegeben für Bora Hansgrohe, eben offensiv zu fahren, sich was zu trauen, und man wurde dann gleich belohnt mit dem rosa Trikot bei der ersten Grand Tour, wo man selber dann in der World Tour fährt, denn vorher war man ja noch zweitdivisionär, jetzt gehört man zur Königsklasse des Radsports und hat sich da also gleich mal richtig gut eingefügt mit diesem Etappensieg und eben auch gleich mal für das erste Highlight gesorgt, und es gab keine klassische Sprintankunft, sondern eben den kleinen Ausreißer, der dann zwar zeitgleich ins Ziel kam, aber sich eben dieses rosa Trikot verdient am Ende übergestreift hat, also der Mut wurde dann auch belohnt.
Ganz genau, großes Ausrufezeichen für Postelberger. Dann auf dieser ersten Etappe. Die Sprinter guckten alle so ein bisschen doof drein. Die waren aber am zweiten Etappentag dann dran. Olbia nach Tortoli über 221 Kilometer. Und am Ende war es der Gorilla. André Greipel, der hat sich seinen 7. Etappensieg bei einem Giro geholt und damit sich zum ersten Mal das rosa Trikot dann auch überstreifen dürfen.
Ja, und der war damit mehr als nur glücklich. Das war einer seiner größten Träume, sich einmal dieses Trikot überstreifen zu können. Ist ja eine seiner Lieblingsrundfahrten, der Giro. Das sieht man nicht nur an den 7-Tagessiegen, die er da mittlerweile hat, sondern ja, es bedeutet ihm wirklich, oder es hat ihm eine ganze Menge bedeutet, hat sich da eben auf dieser nicht ganz einfachen zweiten Etappe am Ende doch sehr, sehr stark durchgesetzt, hat seinem Namen Gorilla alle Ehre gemacht und hat dort alle hinter sich gelassen. Roberto Ferrari und Jasper Stuyven waren dann auf den folgenden Plätzen, Gaviria Vierter und ja, Greipel dann eben vor Pöstlberger in der Gesamtwertung ganz vorne, durfte sich dann eben das rosa Trikot überstreifen und auch noch die Sprintwertung, die hat er da auch übernommen, die ja für seinen Verbleib im Giro nach den ersten beiden Wochen so ein bisschen entscheidend war, ob er dort führt oder nicht, und da werden wir ja dann auch noch drauf zu sprechen kommen.
Wir können es natürlich schon mal vorwegnehmen, er hat am Ende den Giro dann nicht zu Ende gefahren, weil auf den weiteren Sprintetappen ihm nämlich ein anderer den Rang so in Sachen Sprints abgelaufen hat, und das war Fernando Gaviria, und den hatten wir ja am Anfang der Saison schon bei den Rennen in Übersee beobachtet, und da war er ja schon stark unterwegs, aber nicht so stark wie jetzt beim Giro, vor allen Dingen auf der dritten Etappe, da hat er zugeschlagen, den ersten Sieg bei einer Grand Tour gefeiert.
Ja, und es sollte nicht der einzige bleiben, auch das können wir ja jetzt schon mal ein bisschen vorwegnehmen. Am Ende 4 Siege und der mit Abstand stärkste Sprinter, Fernando Gaviria, und ich du hast es schon angesprochen, erster Grand Tour-Sieg, und das war nicht nur der erste Sieg, weil er bis dahin immer geschlagen worden war, sondern es ist einfach seine Premiere bei einer Grand Tour gewesen. Der junge Mann ist 22 Jahre jung und hat hier gleich mal ordentlich zugeschlagen, sich 4 Siege geholt, wie gesagt, verdient auch das Sprinter-Trikot am Ende und war einfach kaum zu schlagen und ja, hat alle anderen Sprinter, Caleb Ewan, André Greipel, auch keine Laufkundschaft, aber hat die in den Schatten gestellt und steht jetzt nach diesem Giro schon bei 8 Saisonsiegen. Mhm. War ja vor der Saison zu Quickstep Floors oder bei Quickstep Floors so ein bisschen als Kittel-Konkurrent erkoren worden, um den noch so ein bisschen anzutreiben, und das würde ich sagen, klappt mit 8 Saisonsiegen sehr, sehr gut, und der hat eine ordentliche Duftmarke hinterlassen in Italien.
Definitiv, auf den muss man aufpassen, vor allen Dingen auf Sardinien, jetzt, da waren die ersten 3 Etappen ausgefahren worden. Tortoli nach Cagliari, diese Etappe, wo dann Gaviria zugeschlagen hat, da war es eigentlich fast durchgängig flach. Danach gab es einen Ruhetag. Nicht, dass die Strapazen so groß waren auf den ersten 3 Etappen, aber es musste ja schließlich transferiert werden. Es ging aufs Festland, und auf der 4. Etappe, da ging es den Ätna hoch.
Genau, und da gab es dann also die ersten, ja, die erste Struktur im Gesamtklassement und den nächsten Wechsel in der Gesamtwertung. Der Tagessieg ging an Jan Polans, der als Ausreißer am Ätna am Ende siegreich war, vor Ilno Sakarin und Garen Thomas, die anderen Favoriten dahinter in einer großen Gruppe. Und Bob Jungels, der auch im Vorjahr schon das rosa Trikot sich überstreifen durfte, war auch bei in dieser Etappe dann am Ende wieder der Mann, der in der Gesamtführung ganz vorne war und sich das Trikot überstreifen konnte. Wie gesagt, Abstände gab es ansonsten noch keine und somit ja noch nicht viel sagen das Gesamtklassement, ja. Aber wie gesagt, der nächste Führungswechsel schon auf der 4. Etappe.
Abstände gab es nicht, aber Ausstiege gab es, Rowan Dennis.
Genau, der war mit gesundheitlichen Problemen, hatte er zu kämpfen, ist ausgestiegen und hat damit auch so ein bisschen die Gesamtklassementshoffnungen für BMC ja beerdigt, die sich dann eben auf Tagessiege konzentrieren mussten und ihre Taktik ein bisschen anpassen mussten.
Und dann gucken wir auf die Etappe 5, und da war es zum zweiten Mal der gute Fernando Gaviria, der zugeschlagen hat, aber eigentlich hatte sich ein anderer schon als Sieger gewähnt, nämlich Luca Pibernik von Bahrain Merida. Der hatte plötzlich für ziemlich viele unverständlich, als er den Zielstrich überfuhr, die Arme hochgejubelt. Das Problem war nur, da wurden am Ende 2 Runden gefahren und er jubelte schon nach der ersten.
Ja, das war wirklich ja ein bisschen der Pechvogel, kann man sagen, dieser ersten Giro-Woche. Ja, sowas darf eigentlich nicht passieren, kann mal passieren. Für ihn wird es eine ganz bittere Erinnerung sein, weil er sich ja, wie gesagt, gewähnt hatte, eine Giro-Etappe gewonnen zu haben. Das passiert ja nicht alle Tage. Ist ja eher ein Fahrer der zweiten Reihe bei Bahrain Merida. Und ja, jetzt ist das seine Erinnerung an den 100. Giro. Das ist natürlich echt unglücklich. Am Ende hat es am Ende der zweiten Runde bei der richtigen Zieleinfahrt, wie gesagt, wieder Gaviria geschafft. Zu diesem Zeitpunkt also sein 2. Sieg bei der der Rundfahrt durch Italien. Und ja, Pibernik so ein bisschen der tragische Held in dieser Etappe.
Wir hoffen, dass er in seiner Karriere nochmal was gewinnen wird bei einer großen Rundfahrt, damit diese Episode dann nicht auf ewig als einzige erwähnenswerte Episode mit seinem Namen verbunden sein wird. Das ist natürlich auch immer dann so eine Hypothek, die so ein junger Mann dann mit durch seine Karriere schleppt. Gucken wir auf die 6. Etappe und da ging es dann mal wieder ganz anders zu. Da gab es nämlich einen Ausreißersieg zu erfeiern. Ja.
Sylvain Dellier, ein Schweizer von BMC, hat dann eben gleich die neue Taktik seines Teams beherzt und hat sich dort einen Ausreißersieg geholt. Leicht welliges Finale gab es da nach Termoligiane und dort hat er sich dann eben durchgesetzt vor Jasper Stuyven, Lukas Pösselberger als Dritter, also auch wieder weit vorne mit dabei. Der hat einen sehr, sehr guten Giro gefahren und ja, Sylvain Dellier, wie gesagt, der glückliche Tagessieger und dahinter wieder ein Feld mit den gesamten Favoriten. Also auch dort gab es wieder keine nennenswerten Abstände, die irgendwas an der Gesamtwertung verändert hätten in Richtung Zielstrich, sondern es blieb, wie gesagt, alles beim Alten und auch Bob Jungels hat weiter das rosa Trikot auf seinen Schultern getragen.
Und das durfte er auch nach der 7. Etappe behaupten. Von Castrovillari nach Alberto Bello ging es und am Ende war es wieder ein Sprintsieg, diesmal durch Caleb Ewan. Und der hat es gezeigt, dass er nicht nur in Australien erfolgreich sein kann, wie bei der Tour Down Under am Anfang, hat ja auch dann im weiteren Verlauf der Saison schon ein bisschen mehr dann auch noch in Europa gewonnen, aber jetzt eben auch bei dem Giro.
Genau, nee, in Europa hat er tatsächlich das erste Mal gewonnen.
Stimmt,
in dieser Saison. In Abu Dhabi hat er.
In Abu Dhabi war es, genau.
Genau, in Abu Dhabi seinen 5. Sieg und jetzt seinen 6. Also dann in Italien, also der erste europäische Sieg. Gaviria diesmal knapp geschlagen auf Platz 2 und mit Sam Bennett, der nächste Bora Hansgrohe-Fahrer auf Rang 3. Also wir sehen, klarer Trend, dass Bora Hansgrohe eine Bereicherung für diese Rundfahrt war. Immer vorne mit dabei und immer ganz stark. André Greipel, ja, leider nur Vierter am Ende dieser Etappe, aber wird trotzdem relativ zufrieden sein mit dem Sprint. Wie gesagt, Bennett, Gaviria und Ewan, alles keine schlechten Sprinter, sondern die Creme de la Creme. Und wenn du da eben nicht immer ganz vorne bist, das ist ja keine Schande.
Und dann gab es auf der 8. Etappe wieder den nächsten Ausreißer. Es ging von Molfetta nach Peschici über 189 Kilometer und am Monte Sant'Angelo. Da gab es eine Bergwertung der 2. Kategorie. Da ging es sehr, sehr steil hoch und Gorka Isagirre, der hat sich insgesamt dann da aufgemacht. War es am Berg oder wo hat er seinen Coup gestartet?
Genau, na, er war in einer riesigen Gruppe mit über 10 Fahrern drin und die ist eben immer weiter auseinandergegangen und am Ende blieb Gorka Isagirre vor Giovanni Visconti und Luis Leon Sanchez, alles Namen, die man schon öfter mal gehört hat, blieb er dann halt vorne, war auch kein Riesenabstand auf die Favoritengruppe, waren am Ende nur 12 Sekunden auf Pinot, Nibali, Jungels und Co. Also war eine knappe Sache, aber genau, er hatte eben sich dann im Berg mit aufgemacht und war dann am Ende der Stärkste und konnte für das Movistar-Team einen Sieg einfahren. Auch hier wieder in der Gesamtwertung keine nennenswerten Veränderungen. Und ja, weiter Bob Jungels in Rosa.
Auf der 9. Etappe, da ging es dann ganz nach oben, quasi auf das Dach des Giro in diesem Jahr über 149 Kilometer nur, aber der letzte Teil der Strecke, der hat es richtig, richtig in sich. Nach einem welligen Profil zu Beginn ging es da nämlich dann richtig steil hoch zum Blockhaus.
Ja, aber leider war dieser Anstieg ja so ein bisschen getrübt von einem Sturz, der schon vor dem Schlussanstieg stattgefunden hat, nämlich Garen Thomas, unter anderem Mikel Landa und auch Wilco Keldermann sind da zu Fall gekommen durch ein Polizeimotorrad, was da auf dem Seitenstreifen geparkt hat, allerdings nicht weit genug am Rand, sondern quasi noch mitten im Weg der Fahrer und am Ende musste Keldermann aussteigen aus dem Giro, einer der Helfer von Tom Dumoulin bei Team Sunweb. Garen Thomas ist weit zurückgefallen, auch Mikel Landa hat fast eine halbe Stunde verloren. Davon haben sich aber andere Fahrer nicht beirren lassen. Nairo Quintana hat am Ende diese erste richtige großartige Bergankunft gewonnen vor Thibaut Pinot und dem starken Tom Dumoulin, der nur 24 Sekunden auf Nairo Quintana verloren hat. Nibali zum Beispiel schon mit einer Minute Rückstand auf den Kolumbianer. Das zeigt, wie stark Dumoulin dann trotz des Ausfalls seines Edelhelfers da hochgestiefelt ist. Dem Blockhaus am Ende in der Gesamtwertung Quintana vor Pinot, Dumoulin, Mollema und Nibali. Wie gesagt, Garen Thomas hat eigentlich an dieser Stelle schon sein Giro mehr oder weniger verloren hatte. 5 Minuten 14 Rückstand zu diesem Zeitpunkt auf Nairo Quintana. Mikel Landa, wie gesagt, unter ferner Liefen. Der konnte die Gesamtwertung dann eh komplett abhaken. Schade, dass diese Etappe von diesem Unfall so stark geprägt wurde und dass dieser Unfall auch noch so rennentscheidend war, denn für Dumoulin, der hat den Kelderman-Absturz so ein bisschen besser verkraften können, aber Geraint Thomas und Mikel Landa, wie gesagt, die haben an der Stelle die Gesamtwertung, ja, streichen müssen.
Und man hat eigentlich gedacht, dass Nairo Quintana dann vielleicht an diesem Berg schon, ja, vielleicht den Giro schon fast eingetütet hatte, obwohl man ja wusste, dass es in der letzten Woche nochmal interessant wird und vor allen Dingen auch auf der 10. Etappe nach einem Ruhetag dann nochmal interessant wird, denn da stand das erste Zeitfahren an und da hat Tom Dumoulin dann richtig zurückgeschlagen. Da brauchte er sowieso keinen Helferzeitfahren, das ist ja individuell und da fuhr er in einer absolut eigenen Liga und da hat er Quintana richtig deklassiert.
Genau, also Tom Dumoulin am Ende 49 Sekunden vor Geraint Thomas, der hier nochmal alles versucht hat, eben irgendwie in die Top 10 zu rutschen. Aber Quintana hat am Ende bei weitem mehr Zeit verloren, nämlich 2 Minuten 53 auf Tom Dumoulin. Das bedeutet also auch in der Gesamtwertung hat sich da wieder einiges getan. Tom Dumoulin am Ende erster, also trägt dann das rosa Trikot und Nairo Quintana fällt auf Platz 2. Bauke Mollema hat sich auf Platz 3 verbessert, Thibaut Pinot 4. und Nibali bleibt weiter 5. Geraint Thomas hat immerhin einen Sprung von 17 auf 11 gemacht, aber immer noch 5,5 Minuten Rückstand auf Tom Dumoulin. Also ja, da sieht man wirklich, was für eine gravierende Auswirkung der Sturz hatte. Und für Tom Dumoulin lief zu dem Zeitpunkt alles nach Plan. Das rosa Trikot hier zu übernehmen war exakt das, was er wollte und was auch das Team sich vorgenommen hatte. Und jetzt, ging es für ihn in die Rolle des Gejagten. Und das ist ja auch nochmal was ganz, ganz Neues für Tom Dumoulin. Das hat er noch nicht so oft gehabt.
Von Foligno nach Montefalco ging dieses Zeitfahren über 40 Kilometer und dann wurde er zum Gejagten durch die Berge in der Toskana. Von Firenze, also von Florenz, über 161 Kilometer nach Bagno di Romagna. Und da war es dann eine Gala-Vorstellung von Omar Fraile, die zunächst dann erstmal für das Ausrufezeichen des Tages gesorgt hat.
Ja, der hat nicht nur auf dieser Etappe extrem viele Bergpunkte gesammelt und war den ganzen Tag vorne in der Ausreißergruppe mit dabei, sondern hat am Ende auch noch die herannahenden Verfolger düpiert und sich den Tagessieg geholt. Rui Costa, Pierre Rolland, Tanne Kangard, alles gute Sprinter eigentlich am Ende einer solchen Etappe, aber der stärkste war Omar Fraile von Dimension Data, der sich eben diesen Sieg holen konnte. Und ja, der stand noch nicht so oft oben auf einem Podest, es war erst sein dritter Karrieresieg und sein größter Karriereerfolg überhaupt und das nach so einer Gala-Vorstellung, das ist schon stark. Wie gesagt, viele Ausreißer, die sich da vorne tümmeln auf diesem Tagesergebnis und dahinter dann wieder eine Gruppe mit den Favoriten, die da ins Ziel kamen. Also da haben die Favoriten dann die Beine wieder ein bisschen stillgehalten. Geraint Thomas hat aber auch hier wieder Zeit verloren, wieder eine Minute knapp. Der war eben stark gebeutelt von dem Sturz zwei Tage zuvor und musste da schon weiterhin seine Segel streichen und hat so langsam realisiert, dass es wohl nichts mehr wird mit einer erfolgreichen Rundfahrt.
Also die Contender um das rosa Trikot an der 11. Etappe dann eher mit einem gemächlichen Rennen auf der 12. und auf der 13. Etappe, da konnten sie sich dann auch ein bisschen zurückhalten, denn da waren wieder die Sprinter gefordert und vor allen Dingen zweimal Fernando Gaviria am Ende dann oben seine Siege Nummer 3 und 4.
Ja, da konnten die Favoriten nicht nur einen ruhigen Tag haben, sondern ein bisschen staunen, wie dieser junge Kolumbianer da allen um die Ohren fährt. Erfreulich auch aus deutscher Sicht wieder Sam Bennett aus dem deutschen Bora-Hansgrohe-Team wieder mit 2 Podestplätzen dahinter, aber Gaviria, wie gesagt, nicht zu schlagen und er hat auf diesen beiden Etappen sich dann auch endgültig gesichert, dass er das rote Trikot des besten Sprinters bis nach Mailand tragen wird, wenn er denn über die Berge kommt. Also hat dort einen sehr, sehr, ja, komfortablen Vorsprung sich in der Punktewertung rausgefahren. 315 Punkte er auf Platz 2, Jasper Stuyven mit 192, also über 120 Punkte der Abstand nach dieser zweiten oder nach seinem Doppelschlag auf der 12. und 13. Etappe. Greipel nur 144 als Dritter, der hat dann die Säge gestrichen nach diesen beiden Etappen und hat also wie angekündigt den Giro verlassen und wollte sich dann die Berge nicht mehr antun, sondern sich dann auf die Tour de France vorbereiten.
So ging also die Fahrt von Castellania nach Europa dann ohne André Greipel über die Bühne, dafür aber natürlich mit Tom Dumoulin, der seines Edelhelfers beraubt war, aber trotzdem etwas überraschend die Bergankunft in Europa dann gewann.
Genau, die gewann er zwar deutlich am Ende vor einigen Konkurrenten, nicht deutlich vor Ino Sakharin, der war nur 3 Sekunden dahinter, aber 14 Sekunden hat er Nairo Quintana abgekauft, 35 Sekunden auf Thibaut Pinot, Nibali sogar 43 Sekunden verloren. Also Tom Dumoulin nicht nur im Zeitfahren stark, sondern hier hat er auch das zweite Mal nach der Blockhaus-Etappe gezeigt, dass er es auch am Berg ordentlich drauf hat und jetzt mittlerweile 2:47 Vorsprung auf Quintana, 3:25 auf Thibaut Pinot und 3:40 auf Vincenzo Nibali. Und noch der Vollständigkeit halber, weil ich ihn öfter mal erwähnt habe, Geraint Thomas ist ausgestiegen vor dieser Etappe, hat also dann wirklich die Segel gestrichen, hat scheinbar zu sehr einstecken müssen durch seinen Sturz und war damit komplett weg und damit auch eigentlich der Giro für Team Sky so richtig verloren. Aber der große Gewinner auf dieser Etappe war definitiv Tom Dumoulin, der gezeigt hat, ich brauche nicht nur das Zeitfahren, sondern ich kann euch auch am Berg richtig wehtun.
Und das versprach eine wirklich spannende dritte Woche beim Giro d'Italia 2017 bei der 100. Austragung dieser Traditionsrundfahrt durch Italien mit dem Ziel in Mailand. Und über die dritte Woche sprechen wir gleich hier bei Radio Tour, dem Radsport-Talk auf meinsportradio.de. Aber kleiner Hinweis noch an unser liebes Publikum da draußen: am Wochenende wieder jede Menge Live-Action bei uns im Programm. Natürlich die GFL, aber auch die Blindenfußball-Bundesliga hat ihren zweiten Spieltag. Aus Dortmund berichten wir am Samstag und am Sonntag live ab den frühen Morgenstunden. 9 Uhr geht es los bei uns und vom 22.06. bis 25.06. haben wir jede Menge Golf live für euch aus München. Eichenried BMW International Open in diesem Jahr live auf meinsportradio.de. Von Donnerstag bis Sonntag sind wir drauf, berichten euch aus dem Golfclub München Eichenried mit allem Wissenswerten zu diesem Turnier, der Live-Übertragung und natürlich vielen Stimmen von beteiligten Weltstars.
Die BMW International Open live auf meinsportradio.de. Vom 22. bis 25. Juni berichtet meinsportradio.de live aus dem Golfclub München Eichenried. Sei dabei, wenn Henrik Stenson, Sergio Garcia und Co. an den Abschlag gehen. Mit umfangreichen Hintergrundberichten, Interviews direkt vom Grün und natürlich der Live-Berichterstattung vom Turniergeschehen bietet dir meinsportradio.de das Golfsport-Komplettpaket. Die BMW International Open live auf meinsportradio.de.
Die kurze Verpflegungskontrolle hier bei Radio Tour, dem Radsport-Talk auf meinsportradio.de, haben wir genutzt, um die Stimme nochmal zu ölen, denn jetzt geht's in die dritte und entscheidende Woche beim Giro d'Italia. Wir blicken zurück auf die 100. Austragung mit den Etappen 15 bis 21 und auf denen fiel die Entscheidung, aber nicht geradlinig, sondern in einem wirklichen Hin und Her mit mehreren Führungswechseln. War eine wirklich spannende dritte Woche beim Giro in diesem Jahr. Und Lukas, wir starten mit der 15. Etappe und mit Bob Jungels, der ja so lange das rosa Trikot dann auch schon getragen hatte bei dem Giro und dann auch noch eine Etappenankunft für sich entscheiden konnte.
Ja, genau. Das war ein sehr, sehr spannendes Finale dort auf der 15. Etappe. Bob Jungels war am Ende der, der in Bergamo sich am besten zurechtfand, denn das war sehr, sehr verwinkelt und sehr, sehr hügelig und wellig, diese letzten Kilometer in Bergamo dann. Und dort konnte er sich durchsetzen im Sprint vor Nairo Quintana und Thibaut Pinot. Auch Tom Dumoulin im rosa Trikot noch mit in der Gruppe. Also dort gab es keine Verschiebungen, sondern es blieb alles beim Alten. Aber Bob Jungels hat eben seinen ersten Saisonsieg eingefahren, hat gezeigt, dass er eben nicht nur ein exzellenter Zeitfahrer ist, sondern auch noch ein guter, ja, Allrounder ist, der auch mal auf einer hügeligen, welligen Etappe, so einer kleinen Übergangsetappe, siegreich ist, denn danach sollte ein Ruhetag folgen und dann ging es erst richtig zur Sache und ja, da hat er dann nicht mehr sich so große Siegchancen ausgerechnet.
Und auf der 16. Etappe nach diesem Ruhetag, da ging es wirklich zur Sache, vor allen Dingen im Magen von Tom Dumoulin, der muss sich irgendwas eingefangen haben am Ruhetag, denn auf der 16. Etappe hoch nach Bormio, da wo es dann auch im Winter gerne mit Wintersport zur Sache geht, wo auch ja schon Ski-Alpin-Weltmeisterschaften waren, also es ist richtig hoch, da liegt unter Umständen dann auch nochmal selbst zu Giro-Zeiten Schnee, in diesem Jahr zum Glück nicht, aber das ist richtig hoch und da werden die Fahrer richtig gefordert und Tom Dumoulin, der schlug sich mit Magenproblemen runter und rum und musste plötzlich runter vom Rad und in den Straßengraben.
Genau, und musste sich dort mal kurz seiner Notdurft entledigen, ist dann wieder aufs Rad und hat gekämpft, hat am Ende auch auf den Tagessieger, den wir erstmal vielleicht würdigen sollten, Vincenzo Nibali, am Ende der glückliche Gewinner, dem kam auch das Profil ein bisschen entgegen, darauf gehen wir gleich noch ein. Tom Dumoulin, wie gesagt, hat sich da am Ende durchgebissen, durchgekämpft, hat 2 Minuten 18 auf Nibali verloren, also der erste kleine Dämpfer für Dumoulin, aber jetzt nochmal zum Sieger, also Vincenzo Nibali, am Ende der glückliche Gewinner, der Mikel Landa schlagen konnte am Ende. Die beiden also im Sprint haben sie sich gemessen und am Ende Nibali der stärkere. Landa hatte nämlich dann den Auftrag von seinem Team bekommen, Tagessieger einzufahren, hat ganz nebenbei noch das Bergtrikot eingetütet auf dieser Etappe und ja, 3 schwere Anstiege lagen da schon hinter den beiden, die dort ins Ziel gesprintet sind und am Ende gab es eine Abfahrt und da ist ja Nibali wirklich ja in bestechender Form immer, kann sich in Abfahrten besser behaupten als alle anderen im Feld und konnte sich so also den Etappensieg holen. Nairo Quintana, Dritter, hat also auch viel Zeit gut gemacht auf Tom Dumoulin, der sein rosa Trikot dann mit 31 Sekunden Vorsprung doch noch verteidigen konnte. Nibali 1 Minute 12 auf Platz 3 und Thibaut Pinot mit 2:38 Abstand auf 4. Ino Zaccarin, der Vollständigkeit halber, auf 5 mit 2 Minuten 40 Rückstand. Also erster kleiner Rückschlag in die Magengegend für Tom Dumoulin auf der 16. Etappe.
Ja. Und gerade weil er eben aussteigen musste wegen gesundheitlicher Probleme oder kurzzeitig absteigen musste, er ist ja nicht ausgestiegen, er ist ja weitergefahren und hat ja am Ende das Ding auch gerockt. Aber da gab es ja Kritik dann auch an allen, die weitergefahren sind, die jetzt nicht unbedingt den Gang rausgenommen haben und gedacht haben, na, warten wir mal, wenn der Führende in Problemen ist, da lassen wir lieber ein bisschen Fairness walten und warten erstmal, was mit ihm los ist.
Ja, und da gab es dann eben einige Reaktionen drauf, zum Beispiel Vincenzo Nibali hat gesagt, in meiner ganzen Karriere hat noch nie jemand auf mich gewartet, das ist durchaus richtig, also bei einem Sturz wäre es vielleicht was anderes gewesen, bei Magenproblemen weiß man nicht oder weiß ich auch nicht, wie ich jetzt reagiert hätte als Radsportler, am Ende ist es egal, weil dort der Giro nicht entschieden wurde, sondern eher nochmal spannender geworden ist. So kann man vielleicht als Zuschauer sagen, dass alles richtig gemacht wurde und wer weiß, wie die Etappe sonst ausgegangen wäre, ob jemand anders irgendwie noch eine Schwäche gezeigt hätte. So war es am Ende, wie es ist. Dumoulin war, glaube ich, auch der sich am leisesten aufgeregt hat. Also er stand da auch drüber und hat die Schuld eher bei sich selber gesucht und das Problem seines Magens ergründet und sich nicht über die Konkurrenz aufgeregt, sondern eben versucht, sich zu fokussieren auf das große Ziel, dann eben in Mailand das rosa Trikot sich überstreifen zu können. Und noch hatte er es ja auf seinen Schultern.
Noch hatte er es auf den Schultern, auch wenn der Vorsprung ein bisschen eingedampft war. Nur noch 33 Sekunden auf Quintana. Auf der 17. Etappe spielte das aber erstmal wieder keine Rolle. Da gab es keine Änderung im Gesamtklassement. Da gab es einen Ausreißersieg.
Genau, und da gab es wirklich sehr, sehr viele Ausreißer, die dort unterwegs waren. Ja, Akteure aus dem Gesamtklassement erst auf Plätzen 40, Nibali, Quintana 42, also die spielten auf dieser Etappe gar keine Rolle, haben sich auch überhaupt nicht attackiert, sondern es war am Ende Pierre Rolland von Cannondale, der sich eben den Tagessieg holen konnte, Rui Costa wieder mal geschlagen dahinter mit 24 Sekunden Abstand und dann eben noch andere Akteure wie zum Beispiel Gorka Izagirre dort mit vorne vertreten und wie gesagt in der Gesamtwertung keine weiteren Veränderungen, da hat sich überhaupt nichts getan und ja, es ging dann also mit Dumoulin in Rosa auf die nächste Etappe, die für mich spektakulärste Etappe dieser Rundfahrt.
Von Moena im Val di Fassa nach Ortisei, also nach St. Ulrich im Val Gardena, also es ging im Grunde durch Südtirol und ja, tolle Landschaften, harte Berge und auch eine Bergankunft wieder in St. Ulrich und da ging es dann so weit, dass Mikel Landa wieder knapp geschlagen wurde.
Ja, TJ van Garderen war diesmal wieder für BMC, also der nächste Etappensieg für BMC. Der Stärkere, der Mikel Landa am Ende schlagen konnte, auf dieser 137 Kilometer langen Etappe, was eben das so spannend gemacht hat, weil es auf dieser Etappe 4 Anstiege der ersten Kategorie gab am Ende, das auf 137 Kilometern, das heißt, dass die Fahrer wirklich überhaupt keine Ruhe hatten. Wenn sie oben waren, mussten sie sich auf die Abfahrt konzentrieren und wenn sie dann unten waren, sahen sie eigentlich schon wieder den nächsten Anstieg vor Augen. Also das war wirklich sehr, sehr spektakulär und eine der abwechslungsreichsten Etappen, weil es da wirklich von Anfang an Vollgas gab. Am Ende, wie gesagt, Mikel Landa wieder der traurige Zweite. Thibaut Pinot ist Dritter geworden, hat auch nochmal ordentlich Zeit gut gemacht. und dahinter aber Tom Dumoulin keine großartige Zeit verloren, sondern der ist zusammen mit Nibali und Quintana ins Ziel gekommen. Danach gab es auch so kleine, ja, so einen kleinen Clinch zwischen Dumoulin, Quintana und Nibali, wo es ums Karma ging, dass am Ende eben, weil sie nicht attackiert haben oder nicht ihre Interessen verfolgt haben, sondern nur gegen Dumoulin gefahren sind, Quintana und Nibali, hat Dumoulin also gesagt, ja, die beiden hätten es auch nicht verdient, den Giro zu gewinnen, und auch Nibali hat sich dann noch zu Wort geäußert, hat gesagt, auch dass Dumoulin sich da jetzt äußert, ist eine Schande, und ja, es war ein bisschen Kindergarten, ein bisschen Kleinkrieg nach der 18. Etappe, das sprach aber auch eigentlich nur dafür, wie groß der Druck auf alle Beteiligten war, weil es eben so spannend war und weil man wusste, was auf den nächsten drei Etappen dann noch so blüht.
Und zunächst bis das Karma offensichtlich auch Tom Dumoulin, denn Quintana holte sich auf der 19. Etappe das rosa Trikot, aber wer vor allen Dingen vom Karma dann mal begünstigt wurde nach diesen ganzen knappen Niederlagen, das war Mikel Landa.
Ja, der hat es dann endlich geschafft, hat sich als Solist stark durchgesetzt auf der 19. Etappe, konnte wieder vor Rui Costa, auch der, muss man sagen, mit einigen zweiten und dritten Plätzen bei dieser Rundfahrt nicht unbedingt der glücklichste. Pierre Rolland ist Dritter geworden am Ende, aber Mikel Landa, um den soll es gehen, denn der hat es endlich geschafft, hat vielleicht so ein kleines bisschen Ergebniskosmetik betrieben für sein Team Sky, hat sich das Bergtrikot auf der Etappe auch mehr oder weniger schon gesichert, also das war ihm danach auch nicht mehr zu nehmen. Und dahinter wieder einige weitere Ausreißer, dann Thibaut Pinot, der stärkste Klassementfahrer auf Platz 11, Quintana 16., Nibali 18. Und dann muss man eben doch noch eine Weile gucken, bis man Dumoulin auf Platz 22 findet. Und der hat dann im Gesamtklassement also erstmal nur noch den zweiten Platz inne, hinter Quintana 38 Sekunden, Nibali dann nur noch 5 Sekunden hinter Dumoulin und auch Thibaut Pinot durchaus in Schlagdistanz mit 53 Sekunden hinter Quintana. Also ja, da wurde es dann nochmal richtig spannend im Hinblick auf die letzten beiden Tage. Und da gab es also dann den nächsten Führungswechsel.
Und dann ging es nach Asiago hoch. Und Thibaut Pinot, der holte sich den Etappensieg. Nibali und Quintana konnten wieder Zeit gewinnen. Und Tom Dumoulin, der sackte weiter ab.
Ja, diesmal nicht entscheidend, sondern das waren nur ein paar Sekunden, die er am Ende verlor, aber eben Positionen hat er ordentlich eingebüßt. Am Ende ist er nur noch Vierter gewesen nach dieser Etappe. Erster blieb Quintana, Zweiter Nibali und Dritter dann Thibaut Pinot, der wirklich einen tollen Giro gefahren ist und den dann eben krönen konnte mit diesem Etappensieg, hat sich damit auch selber nochmal ein ordentliches Geschenk gemacht, hat gezeigt, dass er mit den ganz Großen mithalten kann, hat dort im Schlussspurt Ilno Zaccari, Nibali, Pozzovivo und Quintana eben geschlagen und dahinter in der Gruppe war dann erst Dumoulin und hat dort ordentlich sich nochmal Druck auf seine eigenen Schultern aufgeladen fürs abschließende Zeitfahren, aber Selbstbewusstsein sollte er nach seinen beiden Etappensiegen eigentlich auch gehabt haben für das abschließende Zeitfahren vom Formel-1-Kurs in Monza nach Mailand.
Genau, und da entschied sich dann der Giro 2017 und einen Magen aus Stahl hatte Dumoulin nicht, aber offensichtlich Cojones aus Stahl. Du hattest gesagt, da hat er sich schon ordentlich Selbstvertrauen aufgebaut und das hat er dann beim Zeitfahren, beim abschließenden Zeitfahren nach Mailand hin dann auch bewiesen. Die Etappe hat er zwar nicht gewonnen, die hat Van Emden gewonnen, aber Dumoulin Zweiter.
Ja, 15 Sekunden Abstand und es wird gemunkelt, dass er das Zeitfahren hätte gewinnen können, wenn Jos van Emden nicht ein wenig begünstigt worden wäre von Begleitfahrzeugen, bei denen er sich dann im Windschatten ein wenig ausruhen konnte und ein wenig mitziehen lassen konnte. Aber am Ende ist es vollkommen egal, denn Tom Dumoulin 15 Sekunden dahinter, wie gesagt, ins Ziel gekommen und gewinnt damit den Giro, denn Nairo Quintana ist eben nicht so ein exzellenter Zeitfahrer und hat da ordentlich Zeit einbüßen müssen. 1:39 auf den Tagessieger, am Ende 27. Platz, 28. Thibaut Pinot mit 1:42 Rückstand auf den Tagessieger. Also das hat dann vollkommen gereicht für Tom Dumoulin, der also nicht nur Nairo Quintana schlägt, sondern auch noch alle anderen und sich seinen ersten Grand Tour Sieg jetzt, sein erstes rosa Trikot zu Hause ins Wohnzimmer hängen kann. Nairo Quintana, ja, ein bisschen enttäuscht über seinen zweiten Platz, denn er hatte sich ja vorgenommen, das Double zu holen aus Giro und Tour, und für Vincenzo Nibali, da werden wir auch gleich nochmal drüber reden, was die bittere Enttäuschung. Ich denke, Thibaut Pinot wird mit seinem vierten Platz zufrieden sein, auch wenn er vor der Etappe noch Dritter war, aber gegen Dumoulin war einfach kein Kraut gewachsen im Zeitfahren und auch sonst hat er sich stark präsentiert und ich denke, man gönnt es ihm generell, denn er hat gezeigt, dass er nicht nur durchs Zeitfahren profitiert, sondern auch in den Bergen bärenstark ist, trotz seine, obwohl er Wilco Keldermann ja verloren hat, seinen Edelhelfer. Und ja, um die vollständigen Trikotträger noch zu nennen, Fernando Gaviria hat also das Sprintertrikot am Ende geholt, Mikel Landa das Bergtrikot und das Nachwuchsfahrertrikot geht wie im Vorjahr an Bob Jungels. Das hat er sich auch erst am letzten Tag von Adam Yates von Orica Scott zurückgeholt.
Das sind die Gewinner der Wertungstrikots beim Giro 2017. Tom Dumoulin, natürlich der Mann in Rosa, als erster Niederländer hat er sich diesen Traum vom Giro-Sieg erfüllen können. Und bei uns hier auf meinsportradio.de schauen wir gleich bei Radio Tour, dem Radsport-Talk, auf weitere Gewinner und Verlierer dieser Edition des Giro 2017. Und sage schon mal voraus, es geht in einem Monat in Frankreich dann ja mit der Tour de France wieder zur Sache. Und Frankreich ist derzeit auch der Ort, an den alle Tennisfans schauen, nämlich bei den French Open. Da wird ja in dieser Woche dann auch der Sieger ermittelt. Es geht aufs Finale am Samstag bei den Damen und Sonntag bei den Herren zu. Und wir von meinsportradio.de begleiten den Weg der Tenniscracks auf das Endspiel hin in Frankreich. Natürlich mit unserer täglichen Sendung mit Tous les Jours, dem Roland Garros Magazin der Kollegen von Chip in Charge, unserem Tennis Talk hier auf meinsportradio.de. Andreas Thies und Philipp Joubert, die kümmern sich jeden Tag um die Highlights des Tages aus Frankreich vom zweiten Grand Slam des Tennisjahres.
Tous les Jours, dein tägliches Update für die French Open mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Los geht's am Montag, den 29. Mai, täglich ab 9 Uhr in der Sportshow, auch am Wochenende. Tous les Jours, die French Open auf meinsportradio.de.
Der Giro d'Italia 2017 ist Thema bei Radio Tour, dem Radsport-Talk auf meinsportradio.de. Wir blicken nochmal zurück auf die große Schleife durch Italien, die ja in diesem Jahr die erste der großen drei Rundfahrten wieder markiert hat. Und der Niederländer Tom Dumoulin war der strahlende Sieger am Ende des Rennens nach 21 Etappen in Mailand ganz oben. Er natürlich der große Gewinner, aber wer waren weitere Gewinner und wer waren die großen Verlierer des Giro d'Italia 2017? Das klären wir jetzt hier bei Radio Tour, dem Radsport-Talk mit Malte Asmus und Lukas Kruse. Und Lukas, der Gewinner, das kann man auf jeden Fall sagen, neben Tom Dumoulin, das war der Radsport und das waren die Fans.
Auf jeden Fall, denn wir haben es ja jetzt noch ein bisschen mal nochmal skizziert, wie denn jetzt der Verlauf dieser Rundfahrt war, und das, wir haben es gesehen, das war Spannung bis zum letzten Tag, es war ein offener Schlagabtausch, gerade in der letzten Woche. Es war eigentlich geschrieben wie ein schönes Buch, wo sich die Spannung aufbaut und eben am Ende im Höhepunkt endet. Es gab viele überraschende Wendungen, es gab Spannung, es gab ein Spektakel für die Zuschauer. Ich denke, es wurde auch sehr, sehr gut aufgenommen von allen an der Strecke. Die Stimmung war wieder großartig und ja, es war alles dabei, was das Radsportherz begehrt, und deshalb denke ich, dass der Radsport an sich und die Fans auch ganz klar zu den Gewinnern zählen und dass wir sowas gerne auch bei allen Rundfahrten, gerade bei den größeren, sehen würden. Und ja, mit der Tour, das haben wir ja schon angesprochen, dass die jetzt auf jeden Fall unter Zugzwang gerät und dass man sich dort vielleicht ein bisschen was überlegen muss, denn die Giro-Veranstalter haben fast alles richtig gemacht, würde ich sagen.
Und das will schon was heißen. Und auch der Radsport in Deutschland dürfte davon profitieren, denn mit Team Sunweb Web hat zum ersten Mal ein deutsches deutsches Radsport-Team mal wieder eine Grand Tour gewonnen, so muss es heißen.
Genau, und das wird dem deutschen Radsport auf jeden Fall Auftrieb geben. Man hat auch bei Team Sunweb ganz klar sich als Ziel gesetzt, irgendwann mal wieder einen deutschen Rundfahrer eine Grand Tour gewinnen zu lassen. Das ist natürlich eher ein Fernziel. Ja. Aber wenn man den Giro-Gewinner in seinen Reihen hat, dann ist das natürlich eine gute Position, auch bei der Argumentation, junge Fahrer zu verpflichten, die man dann aufbauen kann. Andererseits können natürlich die jungen Fahrer auch von der Erfahrung, die man jetzt gemacht hat, sehr, sehr profitieren. Und dazu kommt dann auch noch Bora Hansgrohe. Ich habe es auch mehrfach schon angesprochen, die haben das Peloton auf jeden Fall bereichert. Viele gute Ergebnisse eingefahren, das rosa Trikot für einen Tag getragen. Und am Ende war mit Patrick Konrad, sogar ein junger Fahrer, noch ganz gut im Gesamtklassement platziert, der Österreicher 16. geworden am Ende. Definitiv ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Und ja, von dem kann man auch noch einiges erwarten. Jetzt hat man bei Bora Hansgrohe natürlich auch noch mit Emanuel Buchmann einen jungen deutschen Fahrer, der jetzt nicht beim Giro gefahren ist, aber bei der Tour, und der auch davon profitieren wird, dass sich eben das Bora Hansgrohe Team deutlich verbessert hat und eben mutig gezeigt hat. Und dann noch aus deutscher Sicht André Greipel mit seinem Etappensieg und dem rosa Trikot. Der Gorilla hat natürlich auch wieder von sich reden gemacht, für Schlagzeilen gesorgt in Deutschland, und auch positive Schlagzeilen von deutschen Fahrern sind immer was, was man auf jeden Fall als Gewinn für den Radsport in Deutschland sehen kann.
Und der Gorilla bereitet sich jetzt bereits auf die Tour de France zu, da möchte er wieder zuschlagen. Tom Dumoulin, den haben wir ja nun schon ausführlich gewürdigt durch die Etappenvorstellung der ersten oder der drei Wochen und vor allen Dingen seiner Leistung dort, die am Ende dann im Gesamtsieg gemündet ist. Der dürfte in Zukunft natürlich auch in Richtung Tour schauen, aber er hat auch gezeigt, er kann Zeit fahren. Davon hat er natürlich profitiert, dass Zeitfahren auch ein großes Thema bei diesem Giro war, aber er kann auch in den Bergen mithalten und er kann vor allen Dingen, wie wir ja an der Szene mit seinem Magen gesehen haben, auch Rückschläge wegstecken. Also das ist jemand, in dem wir in den nächsten Jahren noch sehr, sehr eindrucksvoll begegnen werden wahrscheinlich.
Auf jeden Fall, und ist mit 27 Jahren auch noch gar keinesfalls am Ende seiner Karriere, sondern ist jetzt wahrscheinlich in den nächsten 2-3 Jahren im Hochsommer, also wird auf jeden Fall die beste Phase seiner Karriere jetzt haben und hat damit jetzt so den Auftakt gesetzt. Er schielt natürlich auf die Tour, möchte die auf jeden Fall mal gewinnen und möchte zeigen, dass er eben ein kompletter Rundfahrer ist und nicht nur ein guter Zeitfahrer. Den Auftakt hat er gemacht und hat auf jeden Fall auch ein Kämpferherz bewiesen und ich denke auch den ein oder anderen neuen Fan durch seine Fahrweise gewonnen. Ich weiß, dass es viele Quintana-Fans in Deutschland gibt und sicher auch den einen oder anderen Nibali-Fan. Ich zähle mich spätestens nach der Rundfahrt auf jeden Fall als Tom Dumoulin-Fan und ich denke, da bin ich nicht der Einzige. War eine tolle Rundfahrt. Er hat auf jeden Fall auch dazu beigetragen, dass sie so spannend war. Und von dem freue ich mich dann in Zukunft mehr zu sehen. Bei der Tour müssen wir auf ihn verzichten, aber da wird es dann sicher andere Fahrer geben, die dort dafür sorgen, dass wir auch eine tolle Rundfahrt erleben werden.
Definitiv. Vielleicht ja auch bei Sprintern dann wieder Fernando Gaviria. Der hat jetzt die erste Grand Tour seiner großen, vielleicht großen Karriere gefahren. 4 Etappensiege eingefahren, das Sprinter-Trikot am Ende gewonnen. Weißt du, ob der bei der Tour am Start sein wird?
Bin ich mir gerade nicht sicher. Ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen, dass sie auf ihn setzen, aber sie haben mit Marcel Kittel natürlich einen deutschen Fahrer bei ETX Quickstep, der da auf jeden Fall Startrecht besitzt. Gerade bei dem Grand Départ in Düsseldorf will man natürlich auch ein deutsches Aushängeschild haben, aber er hat auf jeden Fall sich empfohlen für weitere Aufgaben, wenn nicht in diesem, dann spätestens im nächsten Jahr auch mal bei der Tour de France. War natürlich jetzt auch eine anstrengende Rundfahrt für ihn. Ich meine, er hat das komplett durchgezogen bis zur letzten Etappe. Da hat sich einiges in den Weg gestellt an Gebirge. Aber wie gesagt, mit 22 Jahren gleich mal 4 Etappensiege bei der Premiere und das Sprintertrikot einzufahren, das ist aller Ehren wert. Und wenn der sich jetzt nicht übernimmt, schön auf dem Teppich bleibt, dann ist von dem auf jeden Fall auch noch eine ganze Menge zu erwarten. Und dann können wir vielleicht in 10, 15 Jahren mal von der Ära Gaviria bei den Sprintern reden, nachdem es ja eine Weile ruhig war, um so große Ehren, wo sich viele immer abgewechselt haben, könnte jetzt einfach so ein junger Fahrer doch eine ganze Generation prägen. Und wir sind gespannt, was wir von dem Jungen noch so erwarten und hören können. Wie gesagt, der muss auf dem Teppich bleiben, muss aufpassen, dass er sich nicht übernimmt und nicht zu viel will. Und dann wird das mal ein ganz großer, da bin ich mir sicher.
Dann kommen wir mal von den Gewinnern zu den Verlierern. Und bei den Verlierern, da müssen wir auf jeden Fall natürlich trotz des am Ende doch noch erfolgten Etappensieges von Mikkel Landa das Team Sky aufzählen.
Ja, die haben sich so viel vorgenommen, diesmal auch beim Giro, und sie wollten eben nicht immer nur bei der Tour gut sein, sondern haben sogar ja mit der Doppelspitze Landa und Thomas darauf gesetzt, dass sie eben wenigstens einen von beiden in die Top 5 kriegen. Vielleicht sogar aufs Podium. Jetzt sind dann beide gestürzt. Das war natürlich Pech. Aber auch sonst hat man gezeigt, dass Landa in entscheidenden Momenten die Kraft ausgegangen ist. Und das ist natürlich ärgerlich, dass man für den Sturz nichts kann. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber auch ansonsten die Performance von Sky in dieser Saison noch nicht so überwältigend, dass man jetzt dass einem Angst und Bange werden müsste, sondern die sind definitiv zu schlagen, zeigen immer wieder Schwächen. Landa muss man natürlich doch den Hut ziehen, wie er gekämpft hat, wie er am Ende gezeigt hat, dass er noch will, sich den Etappensieg geholt hat, nachdem er da 3-mal einen Rückschlag einstecken musste, ist am Ende auch noch 17. in der Gesamtwertung geworden, zwar mit über einer halben Stunde Rückstand, aber trotzdem hat er sich noch ganz gut geschlagen, aber ansonsten ist Team Sky wieder einmal weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben und da muss einiges passieren, auch vielleicht mal im Hinblick auf Teamtaktik und anderes, um zu zeigen, dass man eben auch vielleicht nicht immer nur auf Gesamtwertung fahren muss. Da gab es ja auch die Entscheidung, Elia Viviani nicht mitzunehmen und eben nur auf die Gesamtwertung zu fahren. Und das hat sich dann am Ende auch gerecht, dass man dann eben nur noch mit Landa die Waffe für Etappensiege hatte und den Sprinter komplett vernachlässigt hat. Also da muss man sich überdenken. Ansonsten wird das auch bei der Tour de France, da werden wir vielleicht ja auch gleich nochmal drauf gucken, eine bittere Enttäuschung geben.
Das machen wir auf jeden Fall, weil ja auch Chris Froome momentan nicht in der Verfassung ist, in der er vielleicht gerne wäre. Vincenzo Nibali auch nicht in der Verfassung, wie er sich es eigentlich vorgestellt hatte. Er hatte den Sieg beim Giro ausgegeben als große Marschroute, auch für sein Team Bahrain Merida. Am Ende Platz 3 war die Vorbereitung nicht gut genug. Du hast es im Vorfeld schon gesagt, das erschien dir alles nicht so ausgereift.
Nee, also ich habe da ganz starke Zweifel dran gehabt. Ich habe ja auch vorher wirklich Quintana und Dumoulin als die beiden großen Favoriten ausgegeben. Für mich Nibali hat er wirklich nicht gut gearbeitet in der Vorbereitung. Also sie den Kalender nicht schlau ausgewählt. Das ist natürlich nicht nur er, sondern auch sein Team und seine Trainer, die sich da mal hinterfragen sollten. Aber er war eben nur bei der Vuelta a San Juan ganz früh in der Saison und dann noch bei der Tour of Croatia aktiv. Ja, wirkt nicht besonders, sind keine großen Rennen und da fehlt ihm auch die große Konkurrenz, denn es geht eben nicht nur um die Fitness bei solch einem Rennen, sondern auch um die Form und die holt man sich eben auch im Zweikampf mit anderen guten Rundfahrern und die waren bei den Rennen, bei denen er angetreten ist, eben nicht dabei und so für mich klar, der Fehler auch in der Vorbereitung zu suchen. Man weiß nicht, woran es noch hadert. Waren die anderen zu stark? Hat er vielleicht auch ein leichtes gesundheitliches Problem? Das weiß man ja immer nicht. Aber so richtig überzeugt hat er nicht. Und für ihn ist es eher eine Niederlage als ein gewonnener Platz 3. Das kann, wie gesagt, zum Beispiel Thibaut Pinot wesentlich anders sehen. Für Nibali gerade mit der Zielsetzung eine Enttäuschung. Und wie gesagt, richtig überzeugt hat er auch nicht bei der Rundfahrt.
Und ein anderes Thema, was auch noch für große Schlagzeilen sorgte, wir hatten es vorhin auch schon angesprochen, das Thema Fahrersicherheit, auch die muss man zu den Verlierern zählen, wenn man das aufzählt, oder zu den negativen Punkten. Im Vorfeld hatten die Organisatoren ja eigentlich vorgehabt, einen Abfahrtskontest rauszugeben und den auszuloben. Das wurde glücklicherweise verhindert, um eben auch jetzt niemanden zu halsbrecherischen Aktionen zu verleiten. Aber jetzt wurde die Institution, die eigentlich für Sicherheit bei dieser Tour sorgen sollte, in den Mittelpunkt negativer Schlagzeilen gerückt, denn ein Polizeimotorrad, wir hatten es gesagt, auf der 9. Etappe zum Blockhaus hoch, sorgte für einen Sturz gleich mehrerer auch Favoriten.
Ja, und war dementsprechend auch rennentscheidend für Team Sky, das muss man ganz einfach so sagen. Es ist nicht der erste Zwischenfall, den es mit Motorrädern gibt, und da muss man sich definitiv mal die Frage stellen, ob da nicht irgendwie eine andere Lösung gefunden werden muss, wie man das Rennen begleitet, wie man auch die Fernsehübertragung sichert. Da sollten die Interessen der Fahrer doch über der Inszenierung fürs Fernsehen stehen, da bin ich definitiv überzeugt von. Natürlich freuen wir uns alle über schöne Nahaufnahmen vom Mann im rosa Trikot, aber dafür muss da kein Motorrad im Feld rumfahren. Es gibt ja mittlerweile die mobilen kleinen Action-Cams, die GoPros, die man da an die Fahrräder machen kann, was auch viele Teams schon haben. Ich bin sicher, dass es auch technisch möglich wäre, die Bilder irgendwie ins Fernsehen zu bringen, um eben einfach die Sicherheit mehr zu gewährleisten im Feld. Denn wir wissen alle, dass die Fahrer da mitunter mit 60 km/h durch die Gegend heizen. Wenn es in die Abfahrt geht, ist es noch wesentlich mehr. Und wenn sich dann da so ein Motorrad dazwischen drängelt, dann sorgt das einfach für viel Gefahrenpotenzial und natürlich auch Verunsicherung. Und Verunsicherung sorgt für Fehler. Und das hat man hier gesehen, wobei die Fahrer hier auch gar nicht in der Lage waren, noch irgendwie zu reagieren.
Ja, zumal das Motorrad ja auch abgestellt war. Das
genau, es war an der Seite und da hatten sie gar keine Chance mehr. Aber ansonsten auch, wie gesagt, die Rolle der Motorräder generell sollte überdacht werden und dass sowas passiert, dass eben sich ein Motorrad einfach so da an die Seite stellt und nicht mal auf die Wiese fährt oder so, das ist natürlich dann noch die Spitze des Eisbergs.
Also da auf jeden Fall noch bei den Rundfahrten weiter drauf achten, dass mehr Sicherheit für die Fahrer gewährleistet ist und ja, da muss ein Spagat geschafft werden, um Sicherheit für die Fahrer, aber auch Sicherheit fürs Publikum und Absicherung durch Polizei dann zu schaffen, aber eben nicht zu Lasten der Sicherheit auf der Strecke. Also da müssen sich die Organisatoren der großen Rundfahrten einiges einfallen lassen und da werden sie sich auch bei der Tour sicherlich einiges einfallen lassen. Wir hatten jetzt schon gesagt, die Tour de France droht so ein bisschen in Richtung Giro oder Fahrer zu verlieren, aber auch Spannung, vielleicht auch Zuschauer zu verlieren, obwohl natürlich, das muss man auch sagen, die Tour de France immer noch auch von ihrem großen Namen natürlich lebt und wahrscheinlich auch die nächsten Jahrzehnte noch weiter leben wird.
Ja, das ist natürlich richtig und die Geschichte hat ja auch gezeigt, dass auch viele große Radsportgeschichten bei der Tour erzählt wurden, viele große Rivalitäten bei der Tour de France ausgetragen wurden, aber trotzdem ist dieses oder sind diese Geschichten eben nicht ewig der Nährboden für großen Erfolg der Rundfahrt, sondern auch da muss man eben schon in die Zukunft hinausblicken und nicht erst reagieren, wenn die Zuschauer weglaufen, sondern eben, wenn man sieht, es gibt bessere Konzepte, es gibt andere Konzepte, zumindest sich mal selber hinterfragen und mal gucken, ob man denn in puncto Spannung was beitragen kann von Seiten der Veranstalter, denn keinem kann ja gefallen, dass ein Fahrer jahrelang immer nur das dominiert, sondern man möchte natürlich auch im Sinne der Zuschauer ein spannendes Rennen, was bis möglicherweise zum Ende offen ist oder wo es zumindest lange offen ist, und wenn sich dann am Ende einer dominant durchsetzt, dann ist es zumindest verständlicher, als wenn eben es auch aufgrund der Streckenführung passiert. Und ich habe ja vorhin schon angesprochen, dass man vielleicht auch mit in Richtung Zeitfahren was ändern kann. Natürlich muss man aufpassen, dass die Tour dann auch nicht ihr Flair verliert. Wie gesagt, gerade die Champs-Élysées-Etappe ist für mich ein wichtiger Bestandteil dieser Tour, aber trotzdem kann man sich da sicher hinterfragen und kann sich auch sicher noch verbessern. Und da muss man offen für sein und da sind wir gespannt, was dann vielleicht auch, wenn dann die nächsten Jahre oder die nächsten Strecken vorgestellt werden, ob man da vielleicht schon Veränderungen sieht. In diesem Jahr wird, denke ich, der Sieg der Rundfahrten erstmal an den Giro gehen und da wird hoffentlich dann die Tour nachziehen, dass wir weiter Spektakel erleben, aber natürlich nochmal nicht auf Kosten der Sicherheit, sondern eher nur zugunsten der Zuschauer.
Und vielleicht erleben wir ja sowieso auch ohne jetzt große Neuerungen in der Strecke oder große Änderungen im Plan sowieso in diesem Jahr ein etwas spannendere Tour de France, weil vielleicht auch der Dominator der letzten Jahre, Chris Froome, in diesem Jahr einfach noch nicht die Form hat, die er haben müsste, um dann auch bei Tour de France wieder erfolgreich zu sein. Wir sehen es ja gerade bei der Dauphiné, dem Vorbereitungsrennen für die Tour, dass es bei Chris Froome einfach derzeit nicht so cremig läuft, wie er sich das vielleicht auch selber vorstellt. Und diese Taktik von Team Sky, die hattest du ja auch schon kritisiert, eben immer auf Gesamtsieg zu fahren, vielleicht auch etwas ist, wo man in diesem Jahr ja, so ein bisschen Tribut zollen muss. Wir werden das erleben, werden natürlich auch die Tour de France dann hier auf mein Sportradio begleiten in der Sportshow oder auch bei uns bei Radio Tour hier unserem Radsport Talk. Und ich sage vielen Dank an Lukas Kruse.
Bitteschön.
Hey. Radio Tour, der Radsport Talk auf meinsportradio.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.